Ja, Kantate singt dem Herrn, so heißt es heute. Und auch in der Predigt geht es heute tatsächlich um Singen und Anbetung. Und es ist die Geschichte, in der Salomo dann seinen Tempel baut und einweiht. Und da spielt Musik eine ganz entscheidende Rolle. Aber ganz kurz, lasst uns überlegen, wie das alles anfing. David war endlich König, aber er hatte immer noch viele Kämpfe zu tun. Länder haben ihn angegriffen, Armeen haben ihn angegriffen und es hat etliche Jahre gedauert, bis David sein Reich gefestigt hat und bis Frieden im Land und auch in den Nachbarländern war. Und als das endlich geschafft war, wollte David Gott einen Tempel bauen, einen aus Haus. Die hatten damals schon ein Heiligtum, aber das war ein Zelt. Das war noch aus der Zeit, als sie aus Ägypten herausgeführt wurden, durch die Wüste ging. Die hatten sozusagen ein transportables, ein mobiles Heiligtum mit einem Allerheiligsten. Und in diesem Allerheiligsten stand die sogenannte Bundeslade. Diese Kiste, in der die 10 Gebote, diese Steine mit den 10 Geboten lagen, die Mose von Gott bekommen hat. Und David hatte so eine Sehnsucht nach Gott, dass er diese Bundeslade übrigens schon nach Jerusalem geholt hat. Die war in der Stadt Zion, heißt es, in der Davidsstadt. Es ist nicht da, wo heute der Tempelberg ist, sondern ein bisschen südlicher. Also die Bundeslade, weil David wollte einfach bei Gott sein. Er hat auch so Psalmen geschrieben, so Gott nahe zu sein ist mein Glück. Die Opferungen, die Opferzeremonien fanden noch dort statt, wo die Stiftshütte eben stand. Und Salomo, endlich Frieden, alles gut. Geld war auch inzwischen da. Er wollte Gott einen Tempel bauen, einen würdigen Tempel aus Dankbarkeit. Und er betet da zu Gott und dann sagt Gott in ihn, nein, du baust mir keinen Tempel. Du hast einfach zu viel Blut an den Händen. Aber ich sehe dein Herz und dein Sohn wird mir einen Tempel bauen. Und Gott verspricht David in diesem Zug noch, ihm ein ewiges Haus selber zu bauen, also die Linie Davids in Ewigkeit weiterzuführen, dass der Messias aus Davids nachkommen sollten. Aber David durfte Gott keinen Tempel bauen. Er hatte aber das Versprechen, dass sein Sohn Salomo diesen Tempel bauen wird in Jerusalem. Und was macht David? Finde ich total interessant. Er bereitet alles vor. Er stellt Silber und Gold und Bronze zur Verfügung, sammelt auch das aus dem Volk ein, erstellt Baupläne, holt die besten Architekten, bereitet alles vor, so dass sein Sohn Salomo praktisch nur noch die Pläne ausfüllen müssen. Das Material liegt zum Teil schon alles da. Und als das alles fertig ist, tritt David ab. Er übergibt sein Königreich Salomo, damit Salomo nun mit dem Bau des Tempels anfangen kann. Salomo ist noch sehr jung, man schätzt so gerade 20 Jahre. Und Salomo tritt in die Fußstapfen seines Vaters und erfüllt dessen Wunsch und auch Gottes Wunsch, diesen Tempel zu bauen. David hat in dieser Vorbereitungszeit noch etwas ganz Interessantes gemacht. Die ganzen Rituale und Liturgien, die in dem Tempel sind, sind mehr oder weniger schon mit Mose festgeschrieben worden. Die stehen schon in der Tora drin. Aber David fügt noch was hinzu, die Musik. David war nämlich selbst total musikalisch und hat gesungen. Also das war auch der Beginn seiner Karriere, könnte man sagen, dass er vor König Saul Musiker war, Hofmusikant, und er liebte Musik. Und David bildete den Tempelchor aus 288 exzellenten Sängern und ordnete auch an, dass die täglich im Tempel zu bestimmten Zeiten Anbetung und Lobpreis singen. Außerdem sollten sie musizieren, es gab Zimbeln und Harfen und Leiern. Und in 1. Chronik 25, Vers 6 steht, den Gesang des Herrn begleiteten sie mit Zimbeln, Harfen und Leiern. Das war ihr Dienst im Hause Gottes auf Anweisung des Königs. Alle waren im Gesang für den Herrn ausgebildet und waren darin richtige Meister. Also das ist doch toll, ne? Also David will die Musik haben. Und ja, er tritt zurück, übergibt seine Herrschaft Salomo. Und nach 7 Jahren Bauzeit ist dieser Tempel fertig. So etwa im Jahr 960 bis 950 vor Christus. Und schließlich kommt der Tag der Tempeleinweihung. Und Salomo lässt die Leviten, das ist der Stamm, der in dem Tempel dienst, aus den Leviten kommen auch die Priester und auch die Sänger, lässt die Leviten in einer feierlichen Prozession die Bundeslade holen, die ja noch in der Davidstadt ist. Die ganzen Tempelgeräte, Bronze und alles, Opferaltäre sind fertig. Nur die Bundeslade, die muss jetzt noch aus diesem Provisorium in das Allerheiligste des neuen Tempels geholt werden. Das geschieht in einer Prozession in das Allerheiligste. Mit Musik und Gesang. Und jetzt kommt unser Predigttext aus 2. Chronik 5. Salomo plante eine Versammlung in Jerusalem. Die Ältesten Israels sollten kommen, dazu alle Stammesführer und Familienoberhäupter. Er wollte nämlich die Bundeslade des Herrn heraufholen. Sie war noch in der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Israeliten versammelten sich zu einem Fest beim König in Jerusalem. Das war im 7. Monat. Alle Ältesten Israels kamen. Die Leviten trugen die Lade des Herrn. Sie trugen die Lade, das Zelt der Begegnung und alle heiligen Geräte aus dem Zelt. Ich überspringe jetzt ein paar Verse. Wir lesen nämlich dann, wie die Lade in das Tempel gebracht wird. Die Priester reinigen sich für die Opfer, die dann kommen werden. Und wir erfahren weiter ab Vers 12. Alle Sänger von den Leviten waren in feines Leinen gekleidet. Asaf, Heman, Jehudun und ihre Söhne und ihre Brüder. Mit Zimbeln, Harfen und Leiern standen sie östlich vom Altar. Bei ihnen waren 120 Priester, die Trompeten bliesen. Die Trompeter und die Sänger musizierten mit einer Stimme. Sie lobten und dankten dem Herrn. Sie vereinten Trompeten, Zimbeln und alle Instrumente zu einem Lobgesang für den Herrn. Ja, er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Im gleichen Moment erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Solange diese Wolke da war, konnten die Priester nicht hineingehen und ihren Dienst tun, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel. Gottes Gegenwart war so stark, dass die Menschen nicht mal in diesen Tempel hineingehen konnten. Und sie war sichtbar in dieser Wolke. Und diese Wolke kennen wir eben auch aus dieser Geschichte, als Israel aus Ägypten herauszog und diese Wolkensäule und diese Feuersäule vor ihnen herging und ihnen den Weg wies. Und als sie diese Stifthütte dann gebaut haben und Mose geht in diese Stifthütte, kommt auch diese Wolke über dieses Zelt. Und Mose wird so erfüllt von Gegenwart Gottes, dass er selber anfängt zu strahlen. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Also die Herrlichkeit des Herrn sieht man auf Mose Antlitz. Und hier passiert das Gleiche. Gott kommt. Er nimmt das Opfer an, obwohl Salomo auch in diesem Einweihungsrede und Gebet auch sagt, natürlich ist Gott, kann man nicht einsperren auf einem Ort. Gott wohnt im Himmel. Und er wohnt nicht nur auf diesem Tempel, aber Gott committet sich, er verpflichtet sich, an diesem Ort zu sein und wenn Menschen beten, diese Gebete zu hören. Gottes Herrlichkeit. Und sie erscheint just in dem Augenblick, als der Chor singt, als die Instrumente spielen, als der ganze Platz, wahrscheinlich die ganze Stadt von Musik und Gesang erfüllt wird. Ihr müsst euch das vorstellen, 288 ausgebildete Sänger, dazu 120 Trompeten und ein Orchester aus Zimbeln und Harfen und Flöten und was dann noch alles war. Die Wucht dieser Musik, die Trompeter und Sänger musizierten mit einer Stimme, lesen wir. Sie lobten und dankten dem Herrn. Sie vereinten Trompeten, Zimbeln und alle Instrumente zu einem Lobgesang. Ja, er ist gut. Für immer bleibt seine Güte bestehen. Im gleichen Moment erfüllte eine Wolke das Haus des Herrn. Und ich glaube, das ist ein Sinn und Zweck von Anbetung. Gottes Gegenwart spürbar, sichtbar, hörbar, erfahrbar zu machen. Wir können uns natürlich nicht mit diesem Chor und Orchester dort vergleichen, aber wir haben heute auch schon ziemlich gut Musik gehabt und Stimmung gehabt. Und doch, wir sind natürlich keine Profimusiker. Aber darauf kommt es auch gar nicht an, dass alles jetzt perfekt ist. Also ich meine, für David war das wichtig, ne? Der hat da 7 Jahre die Leute trainiert. Aber es kommt auf die Herzenshaltung drauf an. Und auf das, was du meinst, was du ausdrückst in deinem Herzen, wenn du singst. Also Anbetung beginnt nicht mit dem perfekten Spiel oder Gesang. Anbetung beginnt in deinem Herzen. Meinst du das, was du singst, oder plapperst du nur? Oder singst du gar nicht? Man muss übrigens noch nicht mal singen, also manche Leute denken ja, sie könnten gar nicht singen. Also Anbetung hat noch nicht mal was damit zu tun, ob ich jetzt wirklich singe, sondern was in meinem Herzen ist. Und ob es in meinem Herzen und in meinem Geist übereinstimmt, ob ich mit dem Text, mit den Inhalten übereinstimme. Solange man sich innerlich beugt vor Gott und ihm anbetend gegenübertritt, bete ich an, dann singt mein Herz, selbst wenn vielleicht meine Lippen oder meine Zunge das gar nicht können. Und ich weiß, dass manche mit dieser Anbetungszeit sehr wenig anfangen können. Ist auch so ein bisschen Erziehungssache und Kultursache. Und ja, man kann Gott auf vielerlei Weise anbeten, auch mit Worten. Und auch mit Taten. Es muss auch nicht durch diese Anbetungszeit sein. Aber ich möchte euch ermutigen, euch darin zu üben. Auch wenn ihr nicht singt, nehmt die Worte, die wir singen in der Gemeinde, innerlich auf. Sprich sie bewusst und ehrlich in deinem Geist mit. Und sprich sie in dem Bewusstsein, du singst hier nicht allein. Wir singen hier nicht allein. Wir stimmen ein in den himmlischen Lobpreis, der vor Gottes Thron im Himmel ununterbrochen stattfindet. Und so vermischt sich diese sichtbare Welt mit der unsichtbaren Welt. Und dort in diesem Tempel wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar. Das ist so, wenn wir singen und Gott anbeten, das ist wie so ein Energiezirkel. Wir wenden uns Gott zu und Gott wendet sich uns zu. Hört euch Worship-Musik an oder andere geistliche Lieder, klassische, was immer ihr mögt, und lasst euer Herz mitsingen und euren Geist in die Worte mit einstimmen. Es öffnet dir den Blick und das Bewusstsein für Gottes Gegenwart. Es gibt übrigens noch eine andere Voraussetzung für die Tempelsänger als nur eine schöne Stimme. Sie mussten auch Propheten sein. Gute geistliche Liedtexte sind prophetische Worte. Sie sprechen in unser Leben hinein. Und die Psalmen tun das. Die Psalmen, das ist im Grunde genommen das Liederbuch vom Tempel. Übrigens gab es da noch viel mehr. Allein Salomo hat über 1000 Lieder gedichtet, die wir nicht haben. Aber das sind Worte, die unser Denken, unser Handeln, unser Herz, unser Geist verändern und uns zu Gott hinbringen. Es ist anders als bei einem Schlagerlied oder einem normalen klassischen Konzert. Das ist auch gut, das kann uns auch total berühren. Aber geistliche Musik, Worte, die Liedermacher geschrieben haben, die vom Geist erfüllt sind, treffen unser Herz und unser Geist anders. Sie erheben uns, sie geben uns Mut, sie bauen uns auf, sie stärken unseren Glauben. Anbetung hat auch nichts mit unserer Stimmung zu tun. Es ist natürlich einfach und ganz natürlich, Gott zu loben, wenn es uns gut geht. Und natürlich sollten wir das tun und Gott danken. Aber es gibt Zeiten im Leben, da ist uns nicht nach Loben zumute. Da überwältigen uns Angst und Sorgen, Krankheit oder Verlust. Und dann kommt uns das Lob Gottes natürlicherweise nur schwer über die Zunge. Ja, es scheint sogar falsch zu sein, geheuchelt zu sein, in so einer Situation Gott zu loben. Aber Gott anzubeten ist keine Sache unserer Stimmung oder unserer Situation oder unserer Gefühle. Es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die ich bewusst treffe. Und zwar mit dem Hintergedanken, vertraue ich Gott? Auch jetzt, wenn es mir schlecht geht. Glaube ich, dass Gott auch jetzt noch in Kontrolle ist? Glaube ich, dass es Gott wirklich gut mit mir meint? Und selbst wenn ich daran zweifle und denke, ich weiß gar nicht, mein Leben ist gerade so zerbrochen, ich weiß nicht, ob es Gott gut mit mir meint, kann ich mich entscheiden und trotzdem will ich glauben und ich bete Gott an. Gerade in diesen Situationen kann uns das bewusste Aussprechen und Singen von Gottes Größe, Allmacht und Liebe durch diese Zeiten hindurchbringen und auch Dinge verändern. Situationen verändern, die für uns festgefahren sind. Nicht, indem ich so tue, als ob ich meine Zweifel, als ob die nicht da wären oder so, sondern trotz meiner Zweifel, trotz meiner Ängste, trotz meiner Traurigkeit, weil Gott größer ist und Gott immer noch kann und Gott immer noch Möglichkeiten hat. Ich kann mich wirklich an Zeiten erinnern, die echt schwierig für mich waren und wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und ich lag nachts wach, man kann meistens nachts nicht schlafen, wenn man irgendwie schwierige Zeiten hat. Und ich habe dann Worship-Musik gehört. Es gab so 2, 3 Lieder, kennt ihr so dieses Waymaker, das singen wir auch immer mal. Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. So, ich habe das in Dauerschleife gehört und mitgesungen, weil ich wollte mich in Gott verankern. Auch wenn ich mich nicht so gefühlt habe. Aber jedes Mal, wenn ich mich darauf eingelassen habe, habe ich gemerkt, Gott ist da, auch in dieser Situation. Und er wird handeln. Und man muss nicht singen. Man kann auch beten und sprechen. Und ich habe da schon vor langer Zeit, das ist so meine Geheimwaffe jetzt ehrlich, habe ich mir mal aus so einem kleinen Heftchen eben, alle Titel und Namen von Jesus waren hier so kopiert und so aus der Bibel heraus geschrieben. Und gerade dann, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, oder wenn ich denke, Gott, irgendwas musst du jetzt einfach tun, und man weiß ja gar nicht, was ist jetzt Gottes Wille, um was soll ich jetzt einfach beten? Und dann nehme ich mir diese Zettel und dann gehe ich zu Hause und sage, Jesus, du bist das Alpha und Omega, du bist der Anfang und das Ende, du bist der Urheber des Lebens, du bist der gute Hirte, du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und ich spreche das in diese unsichtbare Welt, in diese Situation, ich spreche das mir selber zu und meinen Zweifeln zu. Und es dauert so eine Viertelstunde, bis ich so diese beiden Blätter so durchgebetet habe. Aber meine Erfahrung ist echt, das verändert Dinge. Das verändert nicht nur mein Denken, nicht nur meinen Glauben, es verändert auch die Umstände. Und es ist jetzt gar nicht so keine Magie, ich muss jetzt diese Worte sprechen und dann passiert das. Also gar nicht. Es ist einfach der Fakt, dass wenn ich das wirklich meine, gebe ich Kontrolle ab. Ich ordne mich Gott unter, egal was kommt. Ich entscheide mich, diesen Weg zu gehen, weil ich weiß, dass Gott Herr ist. Paulus, der beschreibt sich oft, oder sein Lieblingstitel ist Sklave Jesu Christi. Das bezeichnet das. Ich mache mich, indem ich Gott anbete, zur Sklavin von Jesus Christus. Ich gehorche ihm und ich gehe da durch. Und weil es ein guter Gott ist und er verheißen hat, uns zu schützen, uns durch Feuer und Wasser hindurchzubringen, verändern diese Worte Realitäten, weil ich Gott anbete. Und der Schlüsselvers aus dem Neuen Testament steht in Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singt Gott dankbar in euren Herzen. Gott ist immer da. Er ist immer gegenwärtig. Aber wir sind nicht immer in der Lage, seine Gegenwart zu erkennen und seine Fürsorge und seinen guten Plan zu erkennen oder zu glauben, dass er einen hat. Aber Lieder, die von Gottes Größe und Güte sprechen, können unsere Seele für diese himmlische Realität öffnen. Gott ist da. Gott handelt. Er ist in Kontrolle. Anbetung hat etwas damit zu tun, dass ich mich von Gottes Geist vor den Thron Gottes führen lasse. Den Tempel gibt es nicht mehr. Er wurde zerstört. Man hat ihn einmal wieder aufgebaut, aber auch dieser Tempel wurde 70 nach Christus zerstört. Also es gibt keinen Tempel mehr aus Steinen. Aber auch das war Teil von Gottes Plan, denn Gottes Gegenwart, wie schon gesagt, ist ja nicht an einen Ort gebunden. Das wussten die Juden damals auch, das war sie noch nie. Gottes Gegenwart ist an ein gläubiges Herz gebunden. Gottes Gegenwart ist an ein gläubiges Herz gebunden. In Gottes Gegenwart war Jesus ganz real und anfassbar in dieser Welt. Jesus war Gott. Johannes schreibt über Jesus, wir sahen Gottes Herrlichkeit in ihm. Und wenn wir an Jesus glauben, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, bekommen wir den Heiligen Geist geschenkt. Und wie Paulus sagt, wir bekommen Anteil an Gottes Herrlichkeit. Christus in uns. Und damit wird jeder von euch, der Jesus nachfolgt, zu einem Tempel. Dein Körper ist ein Tempel Gottes. Gott wohnt in dir, ein heiliger Ort. Und es ist ein Ziel Gottes in deinem Leben, dich immer mehr und mehr in sein Ebenbild zu verwandeln, damit seine Herrlichkeit in deinem Leben für andere Menschen sichtbar wird. Wenn ihr den Epheserbrief lest, da kommt viermal die Formulierung vor, damit ihr etwas seid zum Lob seiner Herrlichkeit. Also Gott verwandelt uns in der Nachfolge von Jesus, in dem Gehorchen von seinen Geboten in der Anbetung, verwandeln wir uns und wir werden zu Menschen, dann gucken sie dich an und sagen, Gott, ich danke dir für diese Person. Und sie sehen Jesus in dir. Und auch und in ganz besonderer Weise ist die Gemeinde, die Kirche, ein Tempel Gottes. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Diese Geschichte von der Tempeleinweihung hörte da ja noch gar nicht auf. Als das dann passierte, drehte Salomo sich um und er sprach ein sehr langes Gebet. Und dann lesen wir in 2. Chronik 7 von 1 bis 3, also gleicher Tag, gleicher Ort, gleiche Situation. Samuel beendete das Gebet. Da kam Feuer vom Himmel herab und verbrannte das Schlachtopfer und die Brandopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Feuer fällt vom Himmel herab, und die Herrlichkeit Gottes erfüllt das Haus. Im Neuen Testament gibt es eine ähnliche Geschichte. Pfingsten. Ausgießung des Heiligen Geistes auf die Gemeinde. Die Jünger und Jüngerinnen von Jesus kommen zusammen und beten gemeinsam in Einheit. Und da hört man ein Brausen und Gottes Geist kam in Gestalt von Feuerflammen, Feuerzungen auf jeden einzelnen Anwesen. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Gottes Gegenwart erfüllte das Haus und die Menschen. Und so könnte man sagen, wenn wir unser Leben Gott als ein Opfer darbringen, egal in welcher Situation, wenn wir sagen, ich vertraue dir, ich gebe dir mein Leben, auch jetzt, fällt Feuer vom Himmel. Gott nimmt unser Gebet an. Wir werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wir werden gestärkt. Das ist das neue Leben in Jesus. Und wenn wir zusammenkommen in Einheit und Liebe zur Anbetung Gottes, ist Gott gegenwärtig. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn ihr aufgepasst habt, bei dieser Erzählung über diese Tempeleinweihe wird betont, sie sangen mit einer Stimme. Also das heißt nicht nur, dass keiner schief sang, sondern das heißt, sie waren sich einig in dem, was sie tun. Zusammen mit einer Stimme lobten sie Gott. Und Jesus sagt uns auch, wenn wir zusammenkommen sollen, sollen wir in Einheit zusammenkommen. Johannes 17, Vers 22 und 23 betet Jesus. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Er spricht hier von Gott, dem Vater und ihm. Und ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Die Trompeter und Sänger musizierten mit einer Stimme. Und Jesus sagt, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Es gilt beides. Einheit ist eine Folge von Gottes Gegenwart. Jesus in uns bewirkt die Einheit in der Gemeinde. Aber Gottes Gegenwart ist auch eine Folge von Einheit in einer Gemeinschaft. Gottes Gegenwart ist für andere spürbar, erkennbar in einer Gemeinde, in der jeder den anderen respektiert, in der man freundlich miteinander umgeht, in dem man barmherzig ist, wo man sich gegenseitig hilft und ermutigt. Und deshalb ist es auch so schlimm, wenn Missbrauch stattfindet oder Streit oder Spaltung oder Neid oder Rechthaberei in einer Gemeinde sind. Es kommt nicht darauf an, dass wir immer alle eine Meinung sind. Das geht ja gar nicht. Sondern den anderen in seinem Anderssein zu respektieren und zu ertragen, ihn zu achten, ihm zu vergeben, wenn notwendig ist, und es auszuhalten, wenn der andere zu einer anderen Überzeugung kommt, selbst vielleicht in theologischen Fragen. Wenn wir in dieser Einheit zusammenkommen, uns unter sein Wort stellen, wenn wir gemeinsam beten, mit einer Stimme sozusagen, gemeinsam füreinander beten, wenn wir zusammen Gott anbeten durch Wort und Gesang, wenn wir Abendmahl feiern, ist Gott gegenwärtig und wirkt in uns und durch uns. Und er wird uns stärken und heiligen und ermutigen. Das ist so, wenn viele kleine Flammen sich zusammentun, entsteht ein großes Feuer. Wenn viele einzelne Stimmen zusammen singen, entsteht ein mächtiger Gesang, der in der ganzen Welt hörbar wird. Lasst euch also ermutigen, Gott anzubeten. In Liedern, in Worten, in Psalmen, wie dein Weg auch immer ist. Ich habe übrigens ein paar Kopien. Wer möchte, dem kann ich das geben. Und wenn ich zu wenig habe, kann ich ja noch welche nachmachen. Lasst uns einen Moment jetzt der Stille haben, wo jeder für sich selber in der Stille darauf antwortet. Und ich schließe das Gebet ab. Und danach wollen wir aber nochmal ein Anbetungslied singen, bevor wir zum Abendmahl gehen. Würdig und herrlich ist das Lamm, das geopfert ist, wollen wir singen. Ihm allein gehört Ehre und Lob und Preis. Aber lass uns erst einen Moment der Stille, wo du selber in deinem Herzen darauf antworten kannst. Ich bete, ich schließe das Gebet dann ab.